Wir sind alle Afrikaner. Unsere Vorfahren kamen aus Afrika und die Vorfahren der Vorfahren sind auch die Vorfahren der Schimpansen, von denen uns genetisch gesehen nur etwa 1% unterscheidet. Der Mensch stammt vom Affen ab. Als Charles Darwin dies Mitte des 19. Jahrhunderts mit seinem Werk »Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl« erstmals postulierte und zu belegen suchte, gab es von Seiten der Kirchen einen Aufschrei, Blasphemie, Ketzerei. Der damalige Bischof von Oxford, Samuel Wilberforce, provozierte in einer Disputation mit einem Anhänger Darwins, mit Thomas Huxley, auch Bulldogge Darwins genannt, ob er, Huxley, lieber väterlicher oder mütterlicherseits vom Affen abstammen wolle. Huxley zog es vor, lieber von dem Affen als von dem Bischof abzustammen. Die Diskussion hält im Übrigen, trotz vieler wissenschaftlicher Erkenntnisse, die Darwins Evolutionslehre untermauern, bis heute an. Warum eigentlich? Fragen wir den Evolutionsbiologen Professor Axel Meyer von der Universität Konstanz.
Die Diskussion hält möglicherweise, und das ist schwer aus der Sicht eines Naturwissenschaftlers zu beurteilen, wirklich, die Diskussion hält möglicherweise an, weil die Leute sich persönlich beleidigt fühlen, in ein Verwandtschaftsverhältnis mit dem Affen gestellt zu werden. Ansonsten, von der wissenschaftlichen Sicht, gibt es dort keinerlei Gründe, diese Tatsache zu bezweifeln. Wie Sie selber gesagt haben, unterscheiden wir uns nur in 1% von unserem nächsten lebenden Verwandten, den Schimpansen. Es gibt vielerlei andere anatomische Ähnlichkeiten zwischen Homo sapiens und verschiedenen anderen Vertretern der Familie der Primaten. Es ist also keinerlei Zweifel darüber, kann bestehen, warum wir oder dass wir von Primaten abstammen. Warum einige Leute das beleidigend finden oder warum einige Leute das immer noch in Frage stellen, fast 150 Jahre nach der Debatte zwischen Wilberforce und Huxley, lässt sich, wie gesagt, aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht ganz nachvollziehen. Das ist, glaube ich, eher eine religiös oder philosophisch begründbares Problem. Ich habe kein Problem, mich als Verwandten von Primaten zu sehen.
Darwinisten versus Kreationisten oder neuerdings kommt aus den USA der Begriff Intelligent Design. Machen wir am Anfang des Gesprächs mal eine kurze Standortbestimmung. Was ist es?
Kreationisten sind Vertreter eines religiösen Glaubens, die Bibel, insbesondere die Genesis, wörtlich auslegen, die also von einer jungen Erde, die ein Alter von ungefähr nur 6000 Jahren haben soll, ausgehen, dass Gott das Universum inklusive des Menschen in 7 Tagen erschaffen hat.
Kurzes Zitat an dieser Stelle. Die Kreationisten berufen sich also auf die Schöpfungsgeschichte der Bibel und da heißt es, Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser und Gott sprach, es wimmelt das Wasser von lebendigem Getier und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art und alle gefiederten Vögel, ein jeden nach seiner Art und Gott sah, dass es gut war. Das ist sozusagen Ursprung für kreationistischen Glauben.
Genau, also es ist eine wörtliche, bibeltreue Auslegung einer naturwissenschaftlichen Geschichte oder einer Evolution des Planeten und der Lebewesen auf dem Planeten, die sich natürlich nicht mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen deckt. Wir wissen, dass der Planet 4,5 Milliarden Jahre alt ist, dass es seit ungefähr 3,5 Milliarden Jahre Leben auf diesem Planeten gibt. Und dass wir ursprünglich eben auch von Bakterien und Einzellern und wirbellosen Tieren abstammen, bis eben zu den nächstlebenden Verwandten, den Schimpansen, die es heute noch gibt.
Intelligent Design, das ist ja sozusagen eine elegante Art, Gott außen vor zu lassen und dennoch von Fremdbestimmung zu reden.
Ja, Intelligent Design, es gibt viele Meinungen darüber, was der eigentliche Ursprung oder die eigentliche Motivation des Intelligent Designs ist. Es gab einen Richterspruch des höchsten amerikanischen Gerichts, das verbat, Kreationismus in den Schulen zu unterrichten, mit dem Argument, dass Kirche und Staat getrennt sein müssen an öffentlichen amerikanischen Schulen. Und von den Richtern, ich glaube, das war ein Spruch von 1987, wurde klar gesagt, dass Kreationismus eine Art von Religion ist und deshalb nichts in den öffentlichen, religionsfreien Schulen Amerikas zu tun hat. Daraufhin, so wird es zumindest die historische Entwicklung von einigen gesehen, daraufhin haben die Kreationisten versucht, ihre Weltanschauung ohne Gott oder zumindest ohne das explizite Nennen von Gott umzuformulieren. So entstand die Idee des Intelligent Design. Das Intelligent Design sagt im Ursprung, dass das Leben, wie wir es heute sehen, zu komplex ist, zu kompliziert ist, als dass es durch den blinden Prozess von Mutation und vermeintlich blinden Prozess der natürlichen Auslese entstanden sein könnte. Und argumentiert, dass, weil dieses Leben oder Strukturen der Organismen so komplex ist, diese Komplexität ein Hinweis auf die Intervention, das Einwirken von Gott in den evolutionären Prozess ist, dass Gott bestimmte Strukturen de novo neu erschaffen hat, das Auge der Wirbeltiere zum Beispiel oder die Geißel der Bakterien und so weiter und so weiter, und dass Naturwissenschaftler oder Evolutionsbiologen im Besonderen Probleme haben, die Evolution dieser komplexen Merkmale mit den üblichen anerkannten Prinzipien der natürlichen Auslese und dann Mutation zu erklären.
Wir kommen darauf gleich nochmal zurück. Da gibt es ja in diesem Zusammenhang diese wunderschöne Geschichte, diese wunderbare Geschichte, die der britische Astronom Fred Hoyle, der den Begriff Big Bang für den Urknall prägte, erzählt. Er sagte, die darwinsche Evolution gleicht einem Wirbelsturm, der über einen Schrottplatz fegt und dabei zufällig einen kompletten Jumbojet baut. Das sei unwahrscheinlich und deshalb ist es falsch. Der Mann hat recht.
Fred Hoyle war ein interessanter Mann. Er hat, wie Sie gesagt haben, nicht nur den Terminus Urknall, Big Bang, kreiert, aber er hat es getan, weil er daran nicht glaubte. Und leider für ihn wurde dieser Begriff dann trotzdem übernommen. Er war sicherlich ein sehr guter kritischer Denker, ein sehr guter Physiker, aber von Evolutionsbiologie verstand er nicht sehr viel. Diese Metapher mit dem Wirbelsturm, der durch einen Schrottplatz wirbelt und dadurch dann zufälligerweise ein Jumbojet zusammenbaut, oder eine andere Metapher, die oft verwandt wird, ist, dass man einen Schimpansen vor eine Schreibmaschine setzt und dieser Schimpanse dann eine Shakespeare-Sonette oder ein Gedicht von Goethe tippt. Zufälligerweise, dass das passieren würde, ist natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich und damit wird nicht so passieren. Woran diese beiden Metaphern hinken, ist der Unterschied, dass Evolution nicht so funktioniert. Mutationen passieren, soweit wir wissen zumindest, ausschließlich oder fast ausschließlich vollkommen zufällig. Allerdings ist die Selektion, die aufgrund der Variation, die in Populationen besteht, dann nicht zufällig. Also zum Beispiel kann ich das vielleicht an der Evolution von Genen kurz erklären. Gene sind Ansammlungen von vier Buchstaben, Gs, A, Ts und C. Das genetische Alphabet setzt sich aus diesen vier Buchstaben zusammen. Die Sequenz dieser Buchstaben bestimmt, wie die DNA, die DNS, der Code der DNS, der in unseren Chromosomen und Genen vorhanden ist, übersetzt wird in Proteine. Das sind die Grundstoffe für unsere Proteinketten, die wir in unserem Körper haben, aus denen unsere Zellen aufgebaut sind. Sehr wahrscheinlich ist der genetische Code, der übrigens universell ist, in allen Organismen gleich ist und damit auch ein sehr starkes Argument ist für den einmaligen Ursprung des Lebens. Denn ansonsten wäre es sehr schwer zu erklären, warum ein Bakterium den gleichen genetischen Code haben sollte wie ein Baum oder wie ein Affe. Dieser genetische Code ist sicherlich oder sehr wahrscheinlich zufällig entstanden. Aber sobald dieser genetische Code einmal bestand, werden die Bausteine nicht mehr ganz zufällig zusammengefügt werden.
Professor Axel Meyer, Evolutionsbiologe an der Universität Konstanz, heute in den Wissenswerten. Herr Meyer, Sie erforschen Buntbarsche unter anderem in Afrika und in Mittelamerika. Waren Sie, wie Darwin, auch von Tatsachen überrascht, als Sie die Buntbarsche untersuchten?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ja, es gab Momente, die ich manchmal gerne so als Darwin-Momente bezeichnete, wenn man im Tanganyika-See zum Beispiel taucht und Populationen von Fischen sieht, die eine bestimmte Farbe haben, zum Beispiel rot, und man schwimmt dann 200 Meter weiter und dort findet man andere Individuen der gleichen Art, die dann blau sind. Das sind so Momente, wo man so Aha-Erlebnisse hat, wo man denkt, oh mein Gott, ja wirklich, es gibt auf sehr kurze geografische Distanz, ein paar hundert Meter, sehr große Unterschiede innerhalb einer Art. Das sind so Erlebnisse, die Spaß machen, wo man dann merkt, ja mein Gott, das ist Evolution zum Anfassen irgendwo. Und das Spannende an den Buntbarschen generell ist natürlich, dass sie so besonders divers sind. Es gibt hunderte und tausende von Arten dieser Fische, zum Beispiel im Tanganyika-See allein 250 Arten in dieser einen Familie von Fischen. Um das mal in einen vergleichenden Kontext zu stellen, in ganz Europa gibt es in allen Süßwässern und Meereshabitaten zusammen nur etwas mehr als 200 Arten von allen möglichen Fischgruppen. also innerhalb eines einzigen Sees gibt es von einer einen Familie mehr Arten als in ganz Europa von allen Fischen gemeinsam. Also das zeigt schon, wie biologisch erfolgreich und divers und damit auch interessant diese Zichliden sind. Die sind natürlich dann auch dadurch schwerer zu erklären, weil es so viele von ihnen gibt. Das Problem wird komplexer zu erforschen, weil so viele Arten miteinander agieren und es also schwierig ist, die wirklich wichtigen kausalen Faktoren zu identifizieren, die möglicherweise für den evolutionären Erfolg dieser Gruppe von Fischen verantwortlich ist.
Die meisten Lebewesen in der Geschichte der Welt sind sowieso schon ausgestorben. Es ist noch ein Rest übrig geblieben, möglicherweise die fittesten. Entstehung der Arten ist immer ein Knackpunkt. Haben Sie eine Entstehung einer Art nachgewiesen, gefunden? Missing Link sozusagen?
Wir haben in Nicaragua in einem Kratersee und dort lässt es sich besonders leicht arbeiten, weil es ist ein sehr relativ simples System ist, wo eine neue Art ist, die nur in diesem einen kleinen Kratersee zu finden ist, der 5 Kilometer im Durchmesser ist, der weniger als 20.000 Jahre alt ist. Wir konnten mit genetischen und verschiedenen anderen Methoden nachweisen, dass der Vorfahrer dieser neuen Art auch nur in diesem Kratersee lebt, dass also diese neue Art in diesem See entstanden sein muss. Und zwar wahrscheinlich innerhalb von weniger als 10.000 Jahren, das heißt 10.000 Generationen. Ich glaube, dass man wahrscheinlich in 10 Jahren finden wird, dass neue Arten sehr viel schneller, in weniger Generationen passieren können, als dass man bisher glaubt. Zu Darwins Zeiten ging man da wahrscheinlich davon aus, dass es 100.000 oder Millionen von Jahren dauerte, bis neue Arten entstehen. Ich glaube, man wird finden oder man wird zu der Erkenntnis kommen in der Zukunft, dass es sehr viel schneller geht.
Sie sind ja als Evolutionsbiologe per wissenschaftlicher Überzeugung davon überzeugt, dass die Evolution ein Fakt ist und keine Theorie. Wenn Sie das in 3 Punkten, erstens, zweitens, drittens begründen müssten, damit nochmal klar wird, wo Ihre Position ist?
Ja, man kann aus meiner Sicht Evolution als Fakt bezeichnen, weil die Evidenzien für die Prinzipien der Evolution oder für die Tatsache der Evolution so offensichtlich sind. Nehmen Sie die Fossilfunde, die ganz klar zeigen, dass zum Beispiel Vögel aus Reptilien entstanden sind. Der Archaeopteryx zum Beispiel als Fossil enthält viele Merkmale, die man sonst nur bei Reptilien finden und enthält andere Merkmale, die es sonst nur bei Vögeln gibt. Was eine ganz typische Sache ist, dass die Evolution natürlich nicht von heute auf morgen entscheidet, was passieren soll, sondern sie arbeitet blind und arbeitet mit dem Material, das durch Mutation und Variation in Individuen einer Population zur Verfügung steht, funktionieren kann. Das heißt also, es gab verschiedene Linien aus Reptilien, die dann zu Vögeln geführt haben, die bestimmte Reptilien- und Vogelmerkmale hatten, die dann ihren evolutionären Weg gegangen sind. Aber auch das, was wir vorhin genannt haben, dass wir viele Gene teilen mit anderen Organismen. Also nicht nur teilen wir 99% aller unserer Gene mit Schimpansen, sondern, ich weiß die Zahl jetzt nicht genau, 85-90% aller unserer Gene sind auch in sehr ähnlichen Kopien in Mäusen zu finden. Und wir haben sogar 50% unserer Gene gemeinsam mit Bananen. Also wenn ich mir überlegen sollte, dass der liebe Gott die einzelnen Tierarten individuell geschaffen hat, wenn er so viel Fantasie hat, warum hat er dann so wenig Fantasie an den Tag gelegt, dass er die gleichen Gene eingebaut hat in alle diese Organismen? Das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass wir alle durch eine Kette von Abstammungslinien miteinander verwandt sind und dass alle Organismen sich in einem Baum des Lebens sozusagen zusammenfinden. Das wäre ein weiteres Beispiel dafür, wo man Evidenzien für Evolution findet. Und dann natürlich denken Sie an die medikamentenresistenten Bakterien, Tuberkulose oder verschiedene andere. Das ist nichts anderes als Evolution, die in diesem Fall unseren Körper und Parasiten oder Krankheitskeime, die uns befallen, dass wir da in einem evolutionären Rennen stehen. Sie wollen uns möglicherweise umbringen, wir wollen überleben. Die Medikamente sind unsere Waffen. Ihre schnellen Mutationsraten, die Sie möglicherweise gegen Medikamente schützen, sind ein Teil der ihrer Strategie. Das ist also diese 3 Linien, es gibt viele andere, die man anführen könnte, sind für mich überzeugende, das heißt überzeugende, sind ganz klare Manifestationen dafür, dass Evolution stattfindet, vollkommen klar.
Professor Axel Meyer war das im Gespräch über die Evolution. Er ist nicht stolz darauf, aber er hat überhaupt kein Problem damit, vom Affen abzustammen, vom Schimpansen abzustammen. Herzlichen Dank. Sie sind Professor für Evolutionsbiologie an der Universität Konstanz. Das waren die Wissenswerte am Sonntag mit Thomas Prinzler.